So, hi, da sind wir wieder. Wer hätte das
frohe gedacht? Weihnachten.
Frohe Weihnachten, genau, frohe Weihnachten. Markus, wir haben gar nicht
Weihnachten,
obwohl es hat heute geschneit.
Es hat geschneit, es ist mega kalt.
Ich habe keine Kekse gegessen, also kein Weihnachten.
Tatsächlich haben wir Lebkuchen.
Gegessen?
Ja.
Echt?
Nicht heute, aber erst vor kurzem, ja.
Okay, dann ist doch irgendwie Weihnachten. Ja, also dann frohe Weihnachten euch allen.
Frohe Weihnachten. So, Spaß beiseite.
Ja.
Schreibt und reden über das Wetter. Der erste Satz ist völlig egal, Axel.
Ja, genau. Das habe ich hier bei uns mal in unsere Schreibdilettanten-Ideen geschrieben.
Ja. Heute mal ausnahmsweise ein Thema von uns.
Ja, ich wollte es mal so plakativ in den Raum stellen, weil das ist ja auch so eine, um nochmal auf deine Folge vor zwei Wochen hinzugreifen, das ist ja auch so ein Mantra, das immer so vor sich hergetragen wird. Wenn es ums Romanschreiben geht. Und Glaubenssätze, ne, hatten wir da vor zwei Wochen.
Genau.
Und wir haben das ja auch oft gesagt, wie unfassbar wichtig der erste Satz ist. Und gleichzeitig ist er meiner Ansicht nach aber beim Romanschreiben total egal.
Okay.
Ja, soll ich da elaborieren? Oder?
Elaboriere mal, ja. Bitte elaborieren
Sie
jetzt.
Ja, es gibt ganz viele Sachen, die Schwierigkeiten beim Romanschreiben bereiten. Und dazu gehören ganz viele von den Glaubenssätzen, über die wir vor zwei Wochen gesprochen haben, dazu.
Ja.
Die verhindern, dass wir einen guten Roman schreiben und dass wir auch halbwegs schnell einen Roman schreiben. Darüber
haben wir letzte Woche gesprochen. Oder dass wir überhaupt einen
Roman schreiben. Oder dass wir überhaupt einen Roman schreiben. Gerade wenn man mit dem Romanschreiben beginnt, kann das ganz, ganz furchtbar sein.
Ja.
Und für mich war das in meinen ersten Jahren des Romanschreibens auch ein Riesenhindernis. Ich habe mich zuerst am Computer probiert, Romane zu schreiben. Das hat gar nicht funktioniert, denn mit Schreibmaschine auch nicht. Und dann schließlich habe ich angefangen, mit der Hand Romane zu schreiben, um halt irgendwie so das Korrigieren aus dem Schreiben rauszunehmen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es dann, wenn ich erstmal im Schreiben besser lief, hatte ich das ganz, ganz große Problem, wenn ich zu Anfang von meinem wunderbaren und schweineteuren Notizbuch mit meinem total edlen Füller, weil nur mit edlem Füller und teurem Notizbuch kann man wirklich echte Literatur schreiben, gesessen habe und auf die erste Seite starte und dann immer im Hinterkopf hatte, okay, der erste Satz, der muss total gut sein, du willst die Leser gleich in einen Roman reinziehen, die legen das Buch weg, weil mein erster Satz Grütze ist. Ja, und mit den Gedanken anfangen zu schreiben, sah halt bei mir damals so aus, dass ich einen Satz geschrieben habe, vielleicht auch noch einen zweiten. Und dann habe ich meinen teuren Füller genommen und die ersten beiden Sätze durchgestrichen, weil löschen ging nicht, immerhin was. Und das konnte dann passieren, dass ich da tatsächlich eine Stunde saß, zwei Stunden und im Endeffekt, wenn ich gut war, zwei Sätze auf dem Papier hatte und trotzdem mega unzufrieden war, weil ich immer noch im Kopf hatte, verdammt, diese ersten beiden Sätze, die du geschrieben hast, sind Dreck. Und am nächsten Tag habe ich mich dann immer hingesetzt, die Sätze als erstes durchgestrichen und nochmal angefangen zu schreiben. Und ja, so bekommt man nicht wirklich was zustande. Und ich wette, dass es da draußen ganz viele gibt, für die sowas der Killer der Romanautorenkarriere war.
Ja. Es ist wie mit allem beim Schreiben, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, glaube ich. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass der erste Satz nun auch tatsächlich so alles entscheidend ist für einen Roman, wie häufig so. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht auch so eine Metapher ist oder wie soll ich sagen, so eine Redewendung irgendwie. Denn natürlich ist es einfach ein einleuchtendes Konzept, dass man sagt, naja, so ganz unwichtig ist der Anfang des Romans nicht. Ist in der Regel das Erste, was die Leute sich angucken. Also sollte da schon irgendwas stehen, was die Menschen interessiert, sage ich mal. Aber darüber hinaus, ob das jetzt wirklich ein Satz sein muss, der Leute da gleich irgendwie gefangen nimmt, ob es ein Absatz ist. Und mal ganz abgesehen davon, es gibt auch viele andere Gründe, warum Menschen Bücher kaufen. Also machen wir uns nichts vor. Also auch so ein Satz, ein Glaubenssatz, der meiner Ansicht nach nur wenig funktioniert, ist ja dieses Never judge a book by its cover. Ne? Also man sollte niemals ein Buch nach seinem Cover irgendwie nach seinem Umschlag beurteilen und nach seinem Bild vorne drauf beurteilen, stimmt ja auch nicht. Ja? Also natürlich ist die Gestaltung eines Buches ein entscheidender Faktor, ob ich mich einem Buch zuwende oder nicht, ob ich es kaufe oder nicht, ob ich es lesen möchte oder nicht. Ne? Also ich habe das gerade neulich nochmal gemerkt, als ich so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt habe, beziehungsweise nochmal so mein Bücherregal geguckt habe. Also was mich zum Beispiel als Jugendlicher, als ich da 12, 13 Jahre alt war und damals dann Michael Moorcock das erste Mal gelesen habe, das hatte einfach ein hammergeiles Cover, das Buch. Das sah einfach cooler aus als alle anderen, zumindest hat es mich total gut angesprochen. Und ich hatte keine Ahnung, wer Michael Moorcock ist. Ich wollte irgendwie Fantasy lesen, es war ein Drachen drauf, es war aber irgendwie originell und cool, also habe ich es gekauft. Und ich kann mich, also der erste Satz von Moorcock oder auch der erste Absatz von dem Buch, kann ich mich keine Puseranz mehr dran erinnern, aber dieses Cover erinnere ich mich noch gut. Und es hat einen großen Einfluss auf mein Lesegefühl oder mein Leseverhalten gehabt, sage ich mal.
Ja, aber Markus, kennst du nicht die ganz vielen literarischen Magazine, in denen dann sogar zum Schluss so der erste Satz aus irgendwie den Buddenbrocks oder was weiß ich, und hoher Literatur dann immer von einem besonders wertvollen Buch vorgelesen wird. Und das ist halt auch wieder was denn so suggeriert, okay, der erste Satz ist jetzt von absolut entscheidender Bedeutung. Ja, und wenn man das im Hinterkopf hat beim Romanschreiben, ist das natürlich die Pest.
Ich wollte gerade sagen, aber unwichtig ist er halt auch nicht. Ne? Also ist natürlich nicht unwichtig, wie der Roman anfängt. Und was du ja gerade gesagt hast und was meiner Ansicht nach vollkommen richtig ist, ja, natürlich muss ich mir irgendwie Mühe mit dem Anfang meines Romans geben, keine Frage, aber Ewigkeiten drüber zu brüten, wie er nun anfängt, also ich weiß, als ich, am besten kann ich mich noch dran entsinnen, wie ich damals Tödliche Gedanken geschrieben habe und ich hatte, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene erste Kapitel, mit denen ich den Roman angefangen habe, bis ich irgendwann wusste, mit welchem Kapitel ich da eigentlich wirklich anfangen will, weil ich einfach Ewigkeiten unsicher war, wie ich das gestalten möchte. Aber ich habe auch damit angefangen, diese Kapitel auszutauschen, beziehungsweise neu zu schreiben und so weiter, als das Skript schon fertig war und nicht vorher. Also als ich wusste, was sozusagen der, also so Reverse Engineering, sag ich mal so ein bisschen, ne? Also vom Ende her gedacht. Als ich wusste, worum es in dem Roman geht und wer die Hauptfigur eigentlich ist, habe ich mir halt lange überlegt, wie müsste das erste Kapitel aussehen, damit es interessant ist und gleichzeitig aber auch transportiert, worum es in dem Roman geht.
Das ist natürlich die eine Sache. Also es ist natürlich gelogen, dass der erste Satz nicht wichtig ist. Der erste Satz, beziehungsweise, wir hatten gesagt, es ist eine Metapher für den ersten Abschnitt, meinetwegen für die erste Seite, sind natürlich schon verdammt wichtig. Aber natürlich nicht, wenn ich mein Buch schreibe. Da sind die völlig wurscht. Wie du schon gesagt hast, so habe ich es auch oft gemacht, dass dann plötzlich ich gemerkt habe, okay, ein anderes Kapitel ist viel wichtiger oder ich brauche noch einen Prolog meinetwegen oder der Prolog gehört weg, irgendwie sowas in der Art. Also das ist schon mal was man im Hinterkopf behalten kann. Wenn ich meinen ersten Satz jetzt schreibe, bleibt er nicht so. Oder meine erste Seite oder meine ersten 2 Seite. Trotzdem habe ich zumindest immer diesen Gedanken im Hinterkopf beim Schreiben, dass der Anfang sehr wichtig ist, was mich auch oft behindert hat. Und ich habe mir beim NaNoWriMo zum Beispiel, wo man sich überhaupt nicht leisten kann, am ersten Tag irgendwie gleich so einen Hänger zu kriegen, der dann in den zweiten und in den dritten mündet, bis dann plötzlich der Monat zu Ende ist. Habe ich geschummelt jedes Mal oder die meisten Male und habe mir den ersten Satz beziehungsweise die ersten 2 oder 3 Sätze einfach vorher ausgedacht. Dann was eigentlich nur ein psychologischer Trick ist, weil ich habe ja trotzdem beim NaNoWriMo einen ersten Satz geschrieben. Aber dadurch, also zumindest mir hat es geholfen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen da draußen, wenn man das so ein bisschen voneinander trennt, meinetwegen, wenn man mit dem ersten Satz Entwurf oder mit den ersten Sätzen anfängt, wenn man so eine Ahnung hat, wohin der Roman geht, dann mit dem Plotten weitermacht und dann, wenn man mit dem Schreiben startet, halt direkt mit den 2 Sätzen, die man sozusagen schon seit ein paar Wochen in der Hinterhand hat, mit denen dann startet und loslegt. Also ich könnte mir vorstellen, zumindest beim NaNoWriMo hat so ein kleiner Trick mir immer geholfen. Obwohl ich da schon längst wusste, dass ich mit Sicherheit später beim Überarbeiten die ersten Sätze nochmal überarbeiten werde, um trotzdem über dieses Gefühl hinwegzukommen.
Ja. Ein anderer Gedanke, den ich noch... Ja, nee, bitte, bevor ich das Thema wechsle.
Ja, ein ähnliches Kapitel ist, ein ähnliches Problem ist bei Kapitelanfängen.
Ja.
Weswegen wir auch schon ein paar Mal dazu geraten haben, niemals mit dem Kapitel Anfang, Ende aufzuhören, sondern dann immer noch die ersten Sätze im nächsten Kapitel zu schreiben, was halt auch nichts anderes ist als halt diese Blockade, okay, ich beginne jetzt ein neues Kapitel und der Kapitelanfang muss genauso wie der Anfang meines Buches total spannend sein, um diese Blockade ein bisschen wegzubekommen, dass man mit dem Kapitel anfängt, wenn man noch vom vorherigen Kapitel im Schreibfluss ist.
Ja. Was ich noch sagen wollte zu dem Thema, ich habe vor einer Weile auch mal einen Artikel auf meinem Blog geschrieben, zu dem, wo ich ein bisschen analysiert habe, wie Stephen King seine Romane so beginnt. Weil der teils sehr, sehr gute Romananfänge hat. Was mir aber aufgefallen ist, alle diese Romananfänge, die ich so gut finde, die stammen von seinen etwas älteren Werken. Also
okay, interessant.
Von seinen ersten paar Werken. Und mit zunehmendem Alter von ihm und, oder wie soll ich sagen, die neueren Bücher jedenfalls, da finde ich die Einstiege meistens gar nicht so gut. Im Gegenteil, die finde ich meistens, einfach nicht so gut wie die alten. So, vielleicht früher war alles besser, ich weiß es nicht. Ausnahmen bestätigen Regel, ab und zu mal sind sie doch wieder ganz gut, aber häufig fand ich die einfach nicht so toll. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel mal den zweiten Teil von Talisman versucht anzufangen zu lesen, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, und das war überhaupt nicht spannend, dass er da angefangen hat zu schreiben und so weiter. Was ich damit sagen will, Autoren leisten es sich halt eben auch. Wir haben noch gar nicht über das berühmte Pfeifenkraut gesprochen, über das wir sonst immer sprechen.
Ja.
Autoren leisten es sich halt auch manchmal einfach nicht besonders spannend anzufangen oder nicht besonders spektakulär oder packend oder was auch immer. Und ich weiß nicht, ob das bei King jetzt irgendwie Faulheit ist, die irgendwie einsetzt oder ob er irgendwie eine Gleichgültigkeit entwickelt oder sich auf seinen Ruf oder seinen Namen verlässt. Das könnte man natürlich alles sagen. Vielleicht ist es aber einfach so, dass er gesagt hat, wisst ihr, es gibt andere Sachen, als dass der Romananfang einfach packend sein muss. Es gibt auch noch andere Dinge, die vielleicht irgendwie cool sind und von daher, also ich würde jetzt niemandem dazu raten, auf seinen Anfang zu pfeifen, wenn er seinen ersten Roman schreibt oder so, aber das zeigt halt auch, dass man dieses Thema mit einer gewissen Gelassenheit auch angehen könnte.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel, was ich auch oft beim Schreiben belastend finde oder fand, so ein paar No-Gos, die immer wieder, gerade für Romananfänger, kursieren. Also zum Beispiel der übliche Blick aus dem Fenster oder eine andere lange Beschreibung, mit der man einen Roman nicht anfangen soll.
Man soll nicht übers Wetter schreiben.
Das stimmt natürlich schon, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr damit euren Roman anfangt, dann macht es.
Ja.
Und wenn ihr denn in der zweiten Überarbeitung seid und euer Markus die Hände über den Kopf zusammenschlägt und meint, Gott, was ist denn das? Mit sowas kann man nicht anfangen. Er schaut aus dem Fenster und danach in den Spiegel.
Genau. Und das wollte ich gerade auch sagen.
Ja. Dann hat euer Markus natürlich recht und dann fangt ihr natürlich damit an, das nochmal zu überarbeiten. Aber macht euch darüber keine Gedanken, wenn ihr euren ersten Entwurf schreibt. Und wenn ihr es später nicht überarbeitet und wenn eure Testleser sagen, das ist cool und nur Markus sagt, das ist kacke, dann hört auf eure 20 Testleser.
ich finde, jeder sollte einen Markus haben. Nee, aber das ist tatsächlich das sollte, so. Also, ich habe zum Beispiel wirklich, ich glaube, in jedem Roman irgendwann früher oder später einen Moment gehabt, in der sich die Hauptfigur irgendwie im Spiegel betrachtet und ich habe sie dann halt immer wieder rausgestrichen. Ne? Aber aus irgendwelchen Gründen schreibe ich das immer wieder irgendwie rein. Nur nicht mal irgendwie so, dass ich denke, oh, jetzt musst du aber noch irgendwo beschreiben, wie die Hauptfigur aussieht. Also lässt du sie in deinen Spiegel gucken, sondern das schreibt sich halt irgendwie so. Ich glaube, in einem Roman habe ich sogar gar nicht gemerkt. Und da hast du mir dann irgendwie an den Rand geschrieben, so, wieso verflixt nochmal, guck dir jetzt hier in den Spiegel. Ich dachte so, oh, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Also was ich damit sagen will, man macht bestimmte Sachen einfach. Ne? Und vielleicht schreibe ich ja auch beim nächsten Roman erstmal übers Wetter die ersten paar Sätze. Und was weiß ich, vielleicht gerate ich an einen Lektor, der sagt, das ist die coolste Wetterbeschreibung aller Zeiten, die ich jemals gelesen habe, und das lassen wir drin und ich schreibe den nächsten Bestseller. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass mir jemand sagen wird, lieber Markus, also über das Wetter schreiben ist wirklich gar nicht gut, und dann streiche ich es halt und schreibe was anderes. Also das ist halt so der Punkt. Also ich würde, wie bei vielen Themen, da auch einfach dazu raten, einfach so ein bisschen gelassen zu sein, erstmal wirklich zu schreiben, was einem so einfällt, und umso kritischer dann aber später sein und zu überlegen, lasse ich das wirklich so? Also muss das so bleiben? Gibt es Alternativen? Und am Ende, Neil Gaiman hat das so schön gesagt in seiner Masterclass, war ich nicht so begeistert von dem Kurs, aber das fand ich ganz schön. Er hat gesagt, am Ende gibt es ja niemanden, der entscheiden kann, ob es wirklich richtig oder falsch ist. Am Ende ist es immer eine Frage, funktioniert es nicht? Und es funktionieren manchmal die verrücktesten Sachen, ohne dass jemand sagen kann, warum und umgekehrt.
Ja, also das genau das wäre auch das Plädoyer, dass ich eigentlich, oder das der Gedanke, den ich hinter der Fragestellung oder der Aussage hatte, zumindest an den ersten Entwurf macht man überhaupt nichts falsch, wenn man so gelassen ist, wie es nur irgendwie geht. Also wir haben es oft genug gesagt und glaubt uns, schreibt er jeden Mist. Das ist völlig okay. Und wenn er rübergeht, werdet ihr merken, dass das, was ich beim Schreiben so total doof vorkam, wo er ein echtes schlechtes Gefühl hat, werdet ihr merken, hey, die meisten Sätze sind doch irgendwie okay und dann streiche ich hier den kurzen Absatz raus, denn dann ist der Text richtig gut.
Und da muss ich sagen, wir haben es ein paar Mal schon gesagt, aber ich sage es jetzt gerne nochmal, damit es nicht untergeht irgendwie in vergangenen Folgen. Auch da ist es wirklich immer gut, eine Schreibgruppe oder einen Schreibbuddy zu haben oder was auch immer. Also mir geht es jedenfalls ganz häufig so in der Zusammenarbeit mit dir, dass ich da sitze und Probleme wälze und überlege, wie rettest du das hier, wie machst du das und du hast dich so in eine Ecke geschrieben, was machst du nur und dann kommt irgendwie, naja, dann stirbt halt das Kind oder was weiß ich, irgendwie sowas. Und dann
der Hund, so, Markus, ja, der Hund. Der
oh Gott, oder, nein. Was weiß ich oder keine Ahnung, hat sie halt keinen Bruder oder irgendwie sowas halt. Ne? Ja. Also so Dinge, von denen man dachte, so das muss unbedingt sein und was mache ich jetzt nur? Und dann kommt jemand von außen und sagt, so eigentlich ganz einfach. Und dann denkt man so, eigentlich ist es ganz einfach.
Ja. Also und wenn ihr und wenn ihr denkt, was wir erzählt haben, ist alles Mist, dann sage ich nur, wir haben heute mit dem Wetter angefangen und ihr seid immer noch hier.
Ja. Stimmt. Das ist ziemlich cool. Ja.
Ja, super. So viel dazu. Haben wir noch irgendwas zum Plaudern, Markus?
Ich bin sogar zu gar nichts gekommen in den letzten Tagen. Was, habe ich denn irgendwie, habe ich irgendwas Cooles gesehen, gelesen, gemacht?
Ich könnte dir sagen, dass Dune jetzt zu bekommen ist, Dune 2, aber ich weiß nicht, ob das auf dem Fernseher so richtig cool ist.
Ja, vor allem kostet es immer noch irgendwie, also so viel,
dass man ist immer noch schweineteuer. Das ist halt, das glaube ich, dieses neue Konzept, wir bringen es relativ früh aus, aber ihr zahlt euch dumm und dämlich.
Das ist interessant, wie sich das verändert hat. Ne? Also hier Dings, stimmt ja gar nicht. Aber irgendein Film ist gleichzeitig, doch, ich glaube, das war Black Widow, ne? Wo sich Scarlett Johansson noch so furchtbar geärgert hat. Der kam gleichzeitig ins Kino.
Kann sein, ja.
Bei Disney Plus irgendwie raus und machen sie auch nicht mehr. Ne? Also von daher scheint es auch ein Konzept gewesen zu sein, was nicht so aufging.
Das hatte ich damals übrigens bei Disney Plus überhaupt nicht kapiert. Ich dachte, Disney Plus, die bringen alle Filme zeitgleich, die ins Kino kommen, zeitgleich auf ihrem Stream. Pustekuchen.
Ja, na zumindest war es dann auch so teuer, dass man auch ins Kino gehen konnte irgendwie. Also und da muss ich, also mag ja sein, dass es Menschen gibt, die sagen, da bleibe ich lieber zu Hause, aber ich bin noch so jemand, der dann doch lieber ins Kino geht. Also wenn es so gar nicht, also das ist immer für mich so ein bisschen das Argument, wenn ich für einen Film dann irgendwie doch mal 13, 14 Euro zahle oder so. Und dann sage ich mir, okay, Kino wäre teurer geworden, dann zahle ich das halt irgendwie doch nochmal. Obwohl man ja schon irgendwelche Abos zahlt oder weiß der Geier was.
Ja.
Habe ich an der Stelle schon mal von Argyle erzählt? Fällt mir dabei ein?
Nee, aber der steht bei mir immer noch auf der Watchlist so halb.
Ja. Eigentlich für Autoren ein spannender, so spannend ist ja auch nicht, aber ein amüsanter Film, sagen wir mal so.
Prämisse ist, glaube ich, was sich eine Autorin ausdenkt über Spionagegeschichten, wird wahr, wenn ich das recht habe, ne?
Ja, so in der Richtung. So in der Richtung, genau. Also ich will
gab's aber, glaube ich, schon mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, die Idee.
Ist auch gar nicht, es ist ja noch ein bisschen anders, aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel spoilern irgendwie, weil das dann schon ein bisschen schade ist an manchen Stellen. Der Film ist nämlich doch ein bisschen anders, als man es vielleicht am Anfang erwartet irgendwie. Und also ich weiß nicht, ob er dir gefallen würde. Er ist gleichzeitig konventionell und skurril und irgendwie witzig, aber dann auch wieder doch nicht. Also und teilweise sehr stark. Also der Schlusskampf ist tatsächlich eine der skurrilsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Und
Ja.
Also da haben sie sich wirklich gefragt, wie schaffen wir es diesen, also im Endeffekt ist es ein Spionagefilm, ne? Also so einfach kann man es erstmal machen. Das ist eigentlich ein relativ simpler Spionagefilm mit diesem kleinen Trick halt, dass es diese Autorin gibt, die Agentenromane schreibt und sie den Eindruck zumindest hat, dass das, was sie schreibt, auch wirklich wahr wird und oder umgekehrt, man weiß es nicht so genau am Anfang.
Ja.
Und dann gibt es diesen typischen Showdown irgendwie am Ende mit vielen Schurken und diesem Massenkampf und so weiter. Und da haben sie sich wirklich überlegt, also wie schaffen wir es, da irgendwas zu machen, was man bisher noch nie gesehen hat. Und sie machen dann was, was man noch nie gesehen hat. Und man fragt sich hinterher, ob man das eigentlich jemals sehen wollte.
Ja, wie gesagt, also er steht noch so irgendwie so halb auf meiner Watchlist. Ich habe aber jedes Mal, wenn es eins wurde, habe ich den gekniffen.
Ja, der ist halt, der ist auch nicht billig, ne? Deswegen kam ich ja jetzt gerade drauf. Da muss man irgendwie noch mal ganz schön viel Geld hinlegen.
Echt? Und, war der nicht auf irgendeiner Streaming-Plattform?
Ja, der ist bei Apple TV Plus und ich habe das aber momentan nicht. Und dann haben wir irgendwie über das Geld bezahlt. Vielleicht hätten wir lieber das Abo machen sollen. Naja, egal. Jetzt ist auch vorbei. Aber ich weiß auch nicht, ob der im Abo inkludiert ist. Keine Ahnung, weil der schon eine ziemlich krasse
Besetzung
hat. Also der muss teuer gewesen sein. Da hat sich Apple ordentlich was, hat sich Apple nicht lumpen lassen und der ist auch, also von der, vom Produktions, wie sagt man, Production Value, wie das heißt, ist der schon ziemlich cool. Also der ist ein absoluter Kinofilm. Ich glaube, der war aber nie im Kino. Also in jeder Beziehung, Musik, Kamera, Beleuchtung, Special Effects, alles absolute erste Sahne und dann halt ein Humor, mit dem man irgendwie klarkommen muss. Also es ist anders als alles, was ich bisher in der Richtung gesehen habe. Ich weiß am Ende nicht so genau, ob ich den Film wirklich gut finde. Ich habe mich unterhalten gefühlt.
Ja.
Aber meine Begeisterung, den Film nochmal zu gucken, hält sich irgendwie in Grenzen. Also es ist irgendwie ein komischer Film. Also keine Ahnung.
Ich muss ja sagen,
irgendwie spannend.
Ich muss ja sagen, was an mir völlig vorbeigegangen ist und worauf ich erst vor 2-3 Tagen gestoßen ist, Civil War. Auf den bin ich ehrlich gesagt heiß. Gerade vor der Prämisse, dass Protagonisten Journalisten sind.
Ach so.
Das interessiert mich total.
Ich dachte, du meinst gerade den Marvel-Film. Kenne ich nicht, noch nie was von gehört? Civil War?
Bürgerkrieg in den USA.
Mhm. Okay.
Und wie gesagt, die Protagonisten sind halt eine Gruppe von Fotojournalisten, die halt so durch die Apokalypse reisen.
Okay.
Und das ist, Journalismus ist halt irgendwie so ein Thema, das sich auch ein bisschen durch meine Romane immer gezogen hat.
Ja. Yeah.
Und es mich total interessiert. Und es gab einen Film, oh Gott, der fällt mir jetzt den Namen nicht ein. Also einmal Nighthawk, glaube ich, war das, fand ich ziemlich cool hier mit, oh Gott, ich und mein Namensgedächtnis. Gyllenhaal, glaube ich. Jake Gyllenhaal.
Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, welchen Film du meinst. Aber auch nur ganz.
Oder Nightwatcher, irgendwie sowas. Aber der ist mega cool. Und dann habe ich noch einen Film gesehen über Reporter, der mich auch irgendwie tief bewegt hat, über Fotoreporter im Südafrika zur Zeit der Apartheid. Okay. Den fand ich auch mega cool.
Ja.
Ja, aber wahrscheinlich werde ich es nicht ins Kino schaffen. Also muss ich da doch irgendwie auf ein Release dann mal auf Dings warten. Wo auch immer.
Es ist schwer geworden, ins Kino zu gehen irgendwie, ne? Also ich meine, als ich so bis Anfang 30, würde ich mal sagen, war ich irgendwie mindestens einmal die Woche im Kino.
Ja.
Und inzwischen freue ich mich drüber, wenn ich irgendwie 1-2 Mal im Jahr schaffe, irgendwie ins Kino.
Oh, ich muss jemanden grüßen.
Ja,
krass. Ja. Ich muss jemanden grüßen. Ja, wie hieß er? Philipp? Irgendwas mit P. Moment, ich hab's gleich wieder. Sekunde, ich muss kurz gucken.
Lass die Zeit.
Oh Gott. Markus, ich werde langsam senil.
Macht nichts.
Freund von Olli, der uns gegrüßt hat. Der
verflixt.
Du erinnerst dich?
Ja, wie heißt der? Oweia.
Irgendwas mit P war's.
Oweia.
Oh Mann, du weißt, wer du bist, wenn du zuhörst. Fühl dich gegrüßt.
Ja. Ja, wir dürfen ja den Namen und den Titel des Buches auch gar nicht sagen, dass er uns, gewidmet hat, würde ich nicht sagen, wo er uns gedankt hat, so.
Ja.
Ne? Das wäre irgendwie
an Werbung. Uns gedacht hat, gedankt ist vielleicht schon ein bisschen.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall vielen Dank und herzliche Grüße, wenn du zuhörst. Und Markus, bei der Gelegenheit, hast du Lust, mal wieder Warlord zu zocken? Olli hat mich angehauen, ob wir nicht mal Warlord spielen wollen. Hast du noch Karten?
Auf jeden Fall. Leider nicht mehr. Aber die erscheinen ja bald wieder. Und dann wollte ich zuschlagen.
Naja, die entscheiden wahrscheinlich erst im Dreivierteljahr oder so im Jahr.
Oh, das ist zu spät. Aber ihr könnt mir welche leihen bestimmt, oder?
Ja, klar, logisch.
Dann gibt
müssen wir uns mal abends... Ja, Olli hatte vorgeschlagen, dass man sich mal abends trifft. Übrigens für euch draußen alle, tut mir furchtbar leid. Aber ich habe jetzt Markus gerade mal am Kragen und der kann nicht weg.
Wir sehen uns ja so selten.
Ja, da müsst ihr jetzt... alle draußen, die Warlord Saga of the Storm kennen, schreibt in den Kommentaren und ihr seid unsere persönlichen Helden, weil das ist das beste Trading Card Game der Welt. Die schönsten Erinnerungen an unseren Spieleladen damals haben alle mit Warlord Saga of the Storm zu tun.
Ja, ja, ja. Also wer uns wirklich beinhart folgt, der hat ja unsere Sommercamp-Folgen letztes Jahr, glaube ich, gesehen, wo wir mal ein bisschen über unsere skurrilen Hobbys berichtet haben und ein, zwei Magic-Spielen bei mir. Und Warlord ist praktisch sowas Ähnliches wie Magic. Und ich finde auch, also vermisse ich das Spiel, auf jeden Fall. Es gibt ein Magic-Format, das so ähnlich ist, ne, dieses Commander-Format, reicht aber nicht so ganz heran, also...
Ja, als du meintest, dass es eine Stunde oder so dauert, habe ich geistig schon abgeschaltet.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also das hat mir am Warlord auch immer gefallen, dass die Spiele meistens doch irgendwie kürzer waren.
Ja.
Ja. Und ich werde es nie vergessen, wie wir damals im Laden ein Turnier hatten und einer wirklich so ein absolutes Blitzdeck gespielt hatte und der hat dann auch noch so einen Kriegsschrei irgendwie gehabt und dann haben wir diese Turniere gehabt, dann begannen immer die Runden irgendwie und zwei Minuten später sprang er auf und meinte, ja, und hat irgendwie
geschrien. Was war das denn?
Das war ein Krundeck damals.
Six-Man Krun oder so. Oder so.
Ja, das war Hammer irgendwie. Das war wirklich lustig, weil alle schon ganz genervt waren. Ja. Er hat dann zwar das Turnier nicht gewonnen, aber ist, glaube ich, ziemlich weit nach vorne gekommen damit. Und das war wirklich lustig, weil...
Die Decks waren eine Zeit heiß, aber sind dann auch wieder schnell verschwunden.
Ja. Das ganze Spiel ist ja leider relativ schnell verschwunden. Und was ausgesprochen schade ist, weil die Welt dazu extrem cool war. Also das war
relativ schnell. Überleg mal, wie viele Editionen das gab. Also es ist wirklich...
Ja, schon, aber es ist halt ziemlich sang- und klanglos irgendwie im Boden.
Ja, wie alle Trading Card Games damals. Ne? Das Einzige, was sich gehalten hat, war Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic.
Oh, da habe ich neulich coolen Spruch von einem Teenager gehört, wo dann gesagt wurde, ach, Magic, ist es nicht das neue Yu-Gi-Oh!
Ja, thank you.
Ja.
Ach, wenn ihr wüsstet.
Aber es stimmt, es gibt nichts anderes mehr als Magic, Pokémon und Yu-Gi-Oh!, oder? Also gibt es noch andere große oder überhaupt irgendwie Trading Card Games? Ich weiß gar nicht.
Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass irgendwas heiß wäre.
Wie hieß denn dieses World of Warcraft? Trading Card Game? Eine Weile ziemlich groß. Aber es gibt es auch nicht
mehr. Hearthstone ist ja bloß online, wenn du das meinst.
Ach, das gab es nie als
Nein.
Ach so. Gibt es das noch?
Ja.
Vielleicht. Aber ich habe keine Zeit.
Ist auch gut.
Das war ja so das Ding jetzt. Wir unterhalten es eh nur noch zu zweit.
Ja, alles gut. Wir lassen jetzt einfach mal laufen. Normalerweise würden wir uns jetzt offline unterhalten. Ihr könnt zuhören oder ihr könnt
sein. Genau. Es kommt nichts mehr. Ihr könnt raus.
Kommt nichts mehr, nee. Vermutlich, wer weiß.
Ich habe von Leuten gehört, die halt Hearthstone gespielt haben, weil das halt irgendwie so eine sehr coole App irgendwie hatte und ein cooles Online-Erlebnis war irgendwie und so viele Leute angefangen haben, das zu spielen, dass halt eben dann Arena Magic erfunden wurde, ne? Dass die gesagt haben, so, das können wir irgendwie nicht zulassen. Vorher gab es nur dieses Magic Online, dass du wohl wahnsinnig viel Geld buttern musstest, bevor du überhaupt anfangen konntest zu spielen und dann haben sie halt Free-to-Play irgendwie Arena Magic gemacht und aber ist wieder mal interessant. Also ohne Konkurrenz läuft halt nichts. Ne? Also Arena Magic ist wirklich wahnsinnig genial. Ist wirklich cool, dass man da Ewigkeiten spielen kann ohne Geld. Oder man kann wirklich so viel Geld ausgeben, wie man möchte. Also in anderen Worten auch wirklich gar keins. Was ja für solche Spiele nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und das hätte es ja nie gegeben, wenn es dann Hearthstone nicht gegeben hätte irgendwie.
Ja.
Ist schon cool. Das
habe ich auch eine Weile gespielt. Das ist wirklich nicht uncool.
Ja. Ja,
fand ich von der App her zugänglicher als Arena Magic.
Oder Magic Arena. Das mag sein, da muss man sich ein bisschen durchkämpfen.
Ist halt von Anfang an als Mobile Game konzipiert worden und bei Magic ist ja das Problem in Anführungszeichen, dass halt die Karten schon vorher existierten und dementsprechend auch entsprechend gebaut sind. Ne?
Es ist sowieso ein Wunder, dass Magic überhaupt als Spiel jemals erfolgreich wurde, beziehungsweise dann auch noch so durchschlagend bis heute irgendwie. Denn das Spiel ist ja so sperrig wie nix. Also das ist ja eigentlich, es ist ja ein wirklich cooles Spiel, aber es ist trotzdem, also ein Anfänger Magic richtig zu erklären, ist eigentlich quasi unmöglich. Das ist so ein bisschen wie Doppelkopf. Also macht irgendwie Spaß, aber man muss erstmal, weiß ich nicht, 10 Tage Regeln lernen, bis man irgendwie anfangen kann zu spielen oder so. Und das ist ja
Menge
so
Geld cool. Lassen.
Ja, also, aber das ist ja wirklich das Ding bei Arena Magic, ne? Dass du also wirklich spielen kannst, ohne Geld auszugeben. Ansonsten ist das Spiel ja so dermaßen teuer. Also ich kaufe ja häufig diese Commander-Decks und die sind so schnell irgendwie bei 40, 50 Euro. Und also für 100 Karten so viel Geld auszugeben, das fordert schon so ein bisschen Enthusiasmus, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich schon.
Definitiv.
Ich meine, der Vorteil ist bei der Sache, es ist halt, die sind halt nicht sammelbar, ne? Dann diese Commander-Decks, die sind halt schon spielfertig und auch gar nicht schlecht. Nicht super, natürlich nicht wirklich High-End, aber immerhin nicht gar nicht so schlecht. Mhm. Aber trotzdem sind 50 Euro eine Stange Geld. Also wenn ich überlege, ich habe hier mir vor nicht allzu langer Zeit, doch, jetzt ist es schon wieder fast ein Jahr her, oh weia, habe ich mir das Living Card Game von Cthulhu, also das Arkham Horror, schenken lassen. Das kostet auch so viel. Und da hast du aber ein richtiges Spiel, sag ich mal. Ne? Also mit
Kaufern und allem drum und dran. Ich sag's mir so, die Sachen sind vermutlich nicht billig wegen der Artworks und so weiter. Ne? Das ist ja dann doch, ich meine, die Künstler wollen auch bezahlt werden. Und ich vermute mal, so groß sind die Auflagen von Magic nicht mehr. Auf jeden Fall kotzt ja wohl Hasbro, was Wizards of the Coast macht.
Naja, weiß ich jetzt, also so im Detail weiß ich das nicht. Weißt du, dass, wie hieß der, Chris Perkins oder so hieß der, glaube ich? Ehemaliger White Wolf-Mitarbeiter, der dann tatsächlich bei, ich glaube, erst beim Magic the Gathering gearbeitet hat und dann aber bei Pokémon irgendwie. Und der hatte mal irgendwie erzählt, dass er irgendwie dachte so, also als er vom Rollenspielsektor in den Sammelkartensektor, also von Vampire praktisch zu Magic gewechselt ist, hat er schon gedacht so, was? Wie viel Geld machen die? So viel hätten wir in 100 Jahren mit unseren Produkten nicht gemacht, was die mit einer Auflage machen irgendwie. Und dann ist er zu irgendwie musste der Pokémon irgendwie, keine Ahnung, was er da gemacht hat, irgendwie Manager, keine Ahnung. Und saß da, dachte sich so, was? So viel Geld will ich mit Pokémon? So viel Geld machen wir mit Magic nie im Leben. Also es müssen schon ganz schön krasse Unterschiede sein. Ja, nee,
aber die so Zeiten sind auch Magic vorbei.
Tatsächlich auch nicht. Ja, weiß ich nicht.
Also, sonst würde es noch Rollenspielläden geben.
Gibt's ja. Also so ist es nicht. Die gibt's ja tatsächlich noch.
Sprießen wie Pilze aus dem Boden.
Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber naja, die wird es halt so geben, auf lange Sicht werden die so sein, wie halt Vinylplatten leben.
Ja, ich kenne noch einen.
Immerhin. Ja, und genauso, ich kenne auch ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf spontan nur einen einzigen Rollenspielladen in Berlin. Also, gibt bestimmt noch welche, aber.
Ja.
Also von daher.
Ja.
Ja, wobei ich weiß immer nicht, also gerade bei Magic, ich kenne keine Zahlen, ich weiß das alles nicht. Und auch bei Dungeons and Dragons oder so, also sprich die Dinge, bei denen Hasbro so unzufrieden mit Wizards ist. Ich weiß immer nicht, ob die Auflagen tatsächlich so viel kleiner geworden sind oder die Umsätze so viel weniger. Ich glaube, die Ansprüche werden einfach höher. Ne? Also man muss halt irgendwie auch, also das war ja zum Beispiel auch damals, jetzt waren wir wirklich auf Nacken zu kommen, damals bei, weswegen das Warhammer Fantasy Rollenspiel irgendwie rausgeflogen ist bei Games Workshop, weil die gesagt haben, so, ja, verkauft
sich irgendwie,
aber
okay.
Miniaturen machen wir viel mehr.
Die Auflagen sind mit absoluter Sicherheit niedriger geworden, sonst würden sie nicht jeden Scheiß als Kickstarter rausbringen.
Ich meinte jetzt tatsächlich, ja, dass die, weiß ich jetzt auch nicht so unbedingt, aber
weißt also du, wie viele DSA-Boxen wir bei uns im Laden über den Tresen geschoben haben, wenn eine Neuauflage rausgekommen
ist? Ja, das ist schon richtig, Ja, na, diese Boxenzeit, also, wo diese Produkte so wahnsinnig groß sind, die sind wahrscheinlich sowieso eh vorbei, ne? Also, ich glaube, dass das PDF-Geschäft schon gar nicht so schlecht ist. Zumindest wenn ich von meinem Konsumverhalten ausgehe. Also die meisten Sachen, die ich mir da kaufe, ziehe ich mir irgendwie als PDF und den Rest, da kaufe ich mir dann alle paar Jahre mal irgendwie ein Buch oder so. Das ist schon so. Ja, also leichter geworden ist es ganz bestimmt nicht, ne? Aber ich weiß halt eben nicht, ob gerade bei Dungeons & Dragons also im Vergleich wozu, muss man natürlich immer fragen. Klar, ne? Also zu den Hochzeiten Ende der 80er, Anfang der 90er.
Naja gut, okay, im Vergleich zum letzten Jahr, wenn sich die Zahlen nicht groß verändert haben.
Ja, weiß ich nicht, so in den letzten 5 bis 10 Jahren weiß ich halt eben nicht, ob die tatsächlich so viel schlechter geworden sind oder besser. Ich weiß es halt wirklich nicht, ich habe keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen. Habe ich mich, ich kümmere mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so. Also bin ich eigentlich ganz froh.
Das ist, ich glaube, das ist schon mal ein Indiz, Markus.
Na wieso? Ich lese den Kram ja immer noch. Also so ist es ja
nicht. Okay.
Ich kaufe und lese das ja immer noch, aber mir ist es dann.
Ist ja auch nicht schwierig, wenn nur jedes Jahr was rauskommt.
So würde ich das nicht sagen. Also meinst du jetzt nur D&D oder Rollenspiele insgesamt?
D&D.
So wenig erscheint dafür gar nicht. Die Frage ist so ein bisschen, was du da...
Als ich das letzte Mal nach einem Jahr, glaube ich, geguckt hatte, waren gefühlt 2 oder 3 neue Produkte auf dem Markt.
Bücher, ja. Aber, die bringen ja zum Beispiel auch relativ viele Brettspiele inzwischen raus. Und
wir haben doch über Rollenspiele geredet. Das ist so, als wenn du sagst, Buchhandlungen buben und danach reden wir darüber, wie viele Brettspiele da verkauft werden.
Ja, wenn ja auch.
Ja.
Naja. Ja, also klar, also die goldenen Zeiten sind vorbei, das ist keine Frage. Das ist schon ganz bestimmt so.
Aber nicht bei Büchern. Bücher werden nach wie vor gelesen.
Tatsächlich,
vielleicht nicht mehr. Also, ja, denke ich auch.
Wann ist das erste iPad erschienen? 2010, ne?
Keine Ahnung.
Ich glaube,
du stellst Fragen, Markus. Wo sind wir denn jetzt?
Und als das erschienen ist und man mich gefragt hat, ob es in 10 Jahren noch gedruckte Bücher geben wird, hätte ich gesagt, wahrscheinlich nicht mehr so viele. Und hat sich auch nicht bewahrheitet.
Ja, wobei es in meinem Haushalt stimmt.
Bei mir hat so ein komischer Trend eingesetzt. Also es hat sich tatsächlich so 50-50 verteilt irgendwie. Also die eine Hälfte Bücher kaufe ich mir irgendwie und die andere Hälfte. Aber was ich tatsächlich nicht mehr mache, ist mir so ein Taschenbuch zu kaufen. Also bevor ich mir irgendein labriges Taschenbuch ins Regal stelle, außer es ist jetzt irgendwas, was ich wirklich, wirklich, wirklich gerne haben möchte. Es gibt ein neues Taschenbuch. Aber also wenn ich ein Buch in gedruckter Form mir kaufe, dann achte ich wirklich darauf, dass es dann auch schön im Regal aussieht.
Und absolut,
was Nettes ist irgendwie.
Same. Und wobei Sachbücher kaufe ich noch so. Da mag ich es lieber, weil viele E-Book-Reader halt mit Grafiken Schwierigkeiten haben und ich in Sachbüchern total auf Grafiken stehe.
Ich lese meistens tatsächlich Sachbücher, die nicht so viele Grafiken drin haben und tatsächlich lese ich gerade Sachbücher lieber elektronisch. Meistens.
Wobei, ich habe jetzt angefangen, ich mache hier gerade so ein KI-Seminar und da habe ich angefangen, die Manuskripte auf PDF zu lesen. Weil man da so super, gerade auf dem Pad, so super reinschreiben und notieren und unterstreichen kann, das ist echt der Hammer.
Ja. Ja, sage ich ja, ne? Also gerade bei Sachbüchern, ich weiß auch nicht, wann habe ich mir das letzte Mal ein Sachbuch als Buch gekauft? Habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gemacht. Also die kaufe ich mir wirklich. Ich mag mir halt, also das ist so der andere Punkt, ich gucke gerade so an der Kamera vorbei, weil da genau mein Bücherregal steht und ich mag gar nicht so genau reingucken. Also es hat seinen Grund, dass wir so einen komischen Hintergrund haben und ich nicht wie andere Booktuber irgendwie vor meinem Bücherregal sitze. Es sieht einfach furchtbar aus. Und das will ich einfach nicht mehr. Also ich habe keinen Bock mehr, das Zeug hier so vorzustellen. Mit irgendwelchen Kram, der hinterher nicht so richtig ansehnlich ist. Ich muss da auch mal dringend aussortieren. Meine Güte.
Das sieht ja, ist bei mir auch schon wieder der Fall.
Lieber nicht hingucken. Das ist so das Ding, ne? Und das ist bei Rollenspielen jetzt aber auch so, ne? Also wenn ich halt weiß, das ist ein richtig, also was habe ich mir zum Beispiel gekauft vor nicht allzu langer Zeit? Väsen habe ich mir geholt als gedrucktes Buch, weil das wirklich tolle Illustrationen hat und es hat dann auch so einen Leineneinband, das fühlt sich sogar gut an, das Buch, das sieht irgendwie ganz toll aus. Und ich bin nicht der Typ, der Bücher riecht, um ehrlich zu sein. Es hat ein Lesebändchen, ich stehe auf Lesebändchen, die finde ich irgendwie schön und so. Also das ist halt, ja, also das, wobei dann, wenn ich dann wirklich mal schnell was lesen will oder nachschlagen will, dann bin ich der verrückte Typ, der sich dann meistens auch noch das Ganze als PDF kauft, damit ich dann das doch nochmal auf dem iPad habe oder so.
Kenne ich, das Problem kenne ich.
Ja.
Ja, es ist halt, Bücher haben halt auch tatsächlich immer einen gewissen Repräsentationsfaktor. Ne? Es ist halt doch was, wenn man bei irgendjemandem ist, guckt man oft, was steht da im Buchregal drin, was liest derjenige, also das darf man nicht unterschätzen.
Das finde ich auch spannend. Also so lernt man Menschen ja kennen irgendwie, ne? Irgendwie. Oder man geht halt so auch bei Freunden ins Bücherregal, zieht was raus, redet ein bisschen drüber. Ja. Ah, was ist das? Ja. Das ist
ja, kann ich mir das leihen? Oder? Kriegst du es irgendwann wieder?
Ja. kein Kommentar. Welche Bücher habe ich noch von dir? Ich weiß es nicht.
Hast du nicht.
Okay, dann ist ja gut.
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Das Thema nicht anschleimen dürfen.
Nicht, dass ich wüsste.
Ja. Naja. Ja.
Okay, dann machen wir mal so langsam Schluss, oder?
Ja, was für ein Tag.
Aber ich, ob da irgendjemand bis zum Schluss da geblieben ist, ich kann es mir nicht vorstellen.
Nee. Keiner mehr. Keiner mehr.
Also, okay.
Also, wer jetzt noch in die Kommentare schreiben kann, ich sage mal Blubberbrause.
Ja, wer Blubberbrause in die Kommentare schreibt, ist unser persönlicher Held.
Ja, genau. Der weiß, worum es geht. Und das ist der Beweis, dass man wirklich bis zum Ende geguckt hat. Was wollte ich gerade noch sagen zu dem Thema? Bis zum Ende gucken. Ach so, genau. Und dann muss derjenige oder diejenige auch noch schreiben, ob überhaupt irgendwie klar war, worüber wir die letzten 20 Minuten geredet haben oder irgendwas von verstanden hat oder nicht.
Okay, ich verspreche was.
Ja.
Wenn wir 500 Kommentare bekommen, die sagen, dass unser Geblabbere nach 20 Minuten unerträglich wird, höre ich damit auf.
Dann drehst du das nächste Video nackt. Ach so. Schade. Nein. Die Idee hat mir besser gefallen.
Okay. In dem Sinne.
Bevor es noch ekliger wird. Ja. Schreib schön.